Willkommen zur 57. Ausgabe der Speckschau. Mein Name ist Lars. Die neue deutsche Welle heißt so, weil sie auf die britisch-amerikanische New Wave zurückgeht. Die war in den 70ern und 80ern extrem einflussreich und ist am Ende in das gemündet, was wir heute Popmusik nennen. Wie einflussreich die New Wave war, sieht man zum Beispiel daran, was die deutsche Welle daraus gemacht hat. Oder auch, dass das erste Musikvideo, Video Killed the Radio Star, das damals auf MTV lief, ein Song aus der New Wave war. Eine große Nummer dort war Ian Dury. Der hat mit seiner Band Ian Dury and the Blockheads Songs gemacht wie Hit Me With Your Rhythm Stick, Wake Up and Make Love With Me oder Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das ist auch der Titel des Films, den ich euch heute vorstellen möchte. Und rein zufällig ist das ein Ian Dury Biopic. Sex and Drugs and Rock'n'Roll beginnt mit einem Auftritt von Ian Dury and the Blockheads in einem eher surreal zu verstehenden Setting. Ian erklärt direkt am Anfang auf der Bühne: Die Wahrheit darf einer guten Geschichte nicht im Wege stehen. Und damit ist der ganze Ton dieses Biopics eigentlich schon gesetzt. Hier geht es nicht darum, das Leben von Ian Dury wirklich eins zu eins wiederzugeben, sondern ja, durch künstlerische Verfremdung von Fakten die Wahrheit hinter diesem Menschen ja nach vorne zu holen. So wie das Kunst eben macht. Kunst lügt, um die Wahrheit zu sagen. Und dieser Film versucht genau das. Jetzt müsst ihr aber keine Angst haben, das ist kein besonders arzi-fazi aufgeduselter Film, sondern es werden einfach bestimmte Dinge aus dem Leben von Ian Dury weggelassen. Es wird zum Beispiel nicht darüber gesprochen, dass er auch an der Uni unterrichtet hat, nämlich Kunst. Außerdem ist dieser Film aufgeladen mit einer Art Rhythmus. Es geht hier um Rockmusik und da ist es nun mal eine gute Idee, einen Film diesem Rhythmus folgen zu lassen und die Geschichte eben hinten anzustellen. Das macht ein paar surreale Momente, wie eben diese Anfangsszene oder zwischendurch mal, ja, dass Ian Dury kein richtiges Auto fährt, sondern aus einer Art Pappaufsteller rausguckt. Das macht solche Szenen eben möglich und lockert das Ganze ein bisschen auf. Es ist nicht so ein bierernstes Ding. Und das wäre auch dieser Figur Ian Dury gar nicht gerecht geworden. Diese erste Szene, dieser Auftritt, ist gegengeschnitten mit einer Geburtsszene. Nämlich der Geburt von Baxter Dury, dem Sohn von Ian Dury. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist das, was im Kern dieses Films steht. Vieles, was dort berichtet wird, basiert eben auf den Aussagen von Baxter Dury. Und er ist auch so ein bisschen die Perspektivfigur, die wir bekommen. Denn Baxter hat offenbar auch einige Probleme damit, wie sein Vater ist, was sehr offensichtlich ist. Denn Ian Dury ist selten zu Hause, viel auf Tour, hat andere Frauen neben der Mutter von Baxter, während sie noch verheiratet sind. Und ja, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht so besonders. Es kommen Geldprobleme obendrauf, die für Spannungen innerhalb der Familie sorgen und die Kinder bekommen sowas eigentlich immer mit. Es kommt also dazu, dass Baxter Probleme in der Schule bekommt, er schwänzt einfach, er macht seine Hausaufgaben nicht, die Noten fallen ab, er wechselt zwei, dreimal die Schule und irgendwann sagt die Mutter, also Betty heißt die, irgendwann sagt Betty, ich schaff's nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich mit diesem Jungen machen soll, ich hab alles versucht, was ich kann, Ian, du bist dran, es ist auch dein Sohn, kümmer dich. Und so kommt Baxter dann eben zu seinem Vater und wir bekommen mehr aus dem Leben von Ian Dury mit. Das zweite große Thema ist die halbseitige Lähmung von Ian Dury. Denn Ian hatte mit 7 Jahren Polio und hat zwar überlebt, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, hat aber seine linke Seite seitdem gelähmt. Das ist insofern wichtig für die ganze Entwicklung, für diese ganze Figur, weil er aufgrund dieser Erkrankung, aufgrund dieser Lähmung in ein Heim für Kinder mit Behinderung gekommen ist, das sehr autoritär war. Dieses Heim stand in dem Ruf, Kinder mit Behinderungen hart zu machen, hart fürs Leben zu machen, was absolut wahnsinnig ist. Es wurden Methoden der schwarzen Pädagogik angewandt, die Kinder wurden geschlagen. Wenn ein Kind hingefallen ist, und wie gesagt, wir reden hier von Kindern mit Behinderungen, wenn ein Kind hingefallen ist, musste es alleine wieder aufstehen. Die anderen Kinder wurden dazu ermuntert, sich darüber lustig zu machen, wenn ein Kind irgendein Schlamassel erlebt. Und obendrauf kommt dann eben noch, dass die Erzieher dort mit der harten Hand erzogen haben. Das alles hat dazu geführt, dass Ian Dury eben so anti-autoritär geworden ist, wie er schlussendlich geworden ist. Die Erfahrung hat ihn also tatsächlich hart gemacht, aber ihm ist klar, dass das, was dort passiert ist, dass das mit Menschen nicht gemacht werden sollte. Er hat sich dann auch später für Behindertenrechte eingesetzt. Er war Botschafter für die Vereinten Nationen, hat aber auch da Kritik geübt, weil er das paternalistisch fand, was dort mit den Behinderten gemacht worden ist. Er wollte nicht dieser Token-Behinderte sein, dem man so ein bisschen auf den Kopf tätscheln kann und sagen kann, hier, guck mal, wir haben doch einen. Und ja, jetzt ist alles gut, unser schlechtes Gewissen ist damit aus dem Weg geräumt, wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir können jetzt so weitermachen wie bisher. Das Ganze fand auch noch während eines Jahres für Behinderte statt. Ich glaube, das war ein internationales Behindertenjahr, so wie es das manchmal gibt. Und dafür sollte Ian Dury eben der Botschafter, die Galeonsfigur sein. Ian Dury hat das Ganze dann auch schlussendlich hingeschmissen und gesagt, macht euren Scheiß alleine, ich möchte hier nicht euer Maskottchen sein, ich bin ein Mensch und die anderen Leute sind auch Menschen und wir wollen nicht auf den Kopf getätschelt werden, sondern wir wollen Leuten in den Arsch treten. Das hat er dann auch gemacht, er hat ein Lied aufgenommen, das heißt Spasticus Autisticus, das war ein riesiger Skandal in Großbritannien, die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, die Radiosender haben das Lied nicht gespielt, weil sie es für anstößig hielten und Ian Dury, ja, ist dadurch nun noch bekannter geworden und wollte damit klar machen, dass dieses paternalistische Verhalten Behinderten gegenüber totaler Schwachsinn ist und er das nicht möchte. Zwischendurch zeigt der Film natürlich auch immer wieder Drogenexzesse, Prügeleien. Baxter kommt natürlich auch mit all diesem in Kontakt. Er lebt ja nun bei seinem Vater. Und das ist am Anfang auch noch alles ganz lustig. Zwischendurch merkt man aber, der Typ ist komplett abgestürzt. Der ist im Keller, kommt dann nicht mehr alleine raus. Und an dieser Stelle, ohne dass der Film groß was anders macht, merkt man sofort, okay, jetzt ist kein Spaß mehr, jetzt ist Ernst. Ian Dury wird in diesem Film gespielt von Andy Serkis. Den kennt ihr sonst nur als Gollum oder CGI-Affen. In dem Fall spielt er natürlich ohne CGI-Maske. Und man sieht in diesem Film, warum Ian Serkis so ein guter Schauspieler ist. Man merkt ihm nicht an, dass er in Wirklichkeit eben nicht gelähmt ist. Er sieht Ian Dury ein bisschen ähnlich. Die Stimmen ähneln sich vor allem im Original. Das fand ich ganz beeindruckend, dass man den Übergang zwischen Songs und Sprechtext gar nicht so genau merkt, obwohl eben die Songs wohl Originalaufnahmen von Ian Dury sind und Andy Serkis eben nur die Sprechparts übernommen hat. Betty Dury wird gespielt von Olivia Williams, die man zum Beispiel aus Postman kennt oder The Sixth Sense. Die taucht immer wieder auf und man kennt dieses Gesicht auch eigentlich, wenn man schon mal ein paar Filme gesehen hat. Bill Milner, der Baxter Dury spielt, durfte in X-Men First Class den ganz jungen Magneto spielen und ist damit auch bekannt. Und das letzte, wichtigere, bekanntere Gesicht stammt von Naomi Harris, die die wichtigste Freundin von Ian Dury in diesem Film spielt. Denise heißt die. Und Naomi Harris kennen wir zum Beispiel aus 007, denn sie spielt Eve Moneypenny. Ich würde sagen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll ist ein würdiges Biopic über einen New Wave Musiker, über einen Punk, über einen Menschen, der sich nichts gefallen lässt. Und dieser ganze Film steckt, wie gesagt, voll von einem Rhythmus, der durchaus manchmal ein bisschen wirr ist, aber der einfach Spaß macht. Das ist ein Biopic, das wirklich Spaß macht, trotzdem einige ernste Stellen hat, wie gesagt, ja, es gibt ruhige Momente in diesem Film, die dann eben nicht mehr so ganz lustig sind, wo man weiß, es geht jetzt rund. Aber es ist vor allem ein Film, der die Figur Ian Dury, glaube ich, ganz gut porträtiert. Und genau dafür sollte ja ein Biopic sein. Die DVD für diesen Film kostet, glaube ich, noch 5 € oder so. Also das ist keine große Investition. Und damit ist dieser Film eine absolute Empfehlung von mir. Zum Abschluss werde ich jetzt was machen, was ich im letzten Jahr doch relativ selten gemacht habe. Denn es gibt Metathemen. Dieser Podcast hier wird diese Woche 1 Jahr alt. Bevor es jetzt wieder an den Horror-Oktober geht, mit dem ich im letzten Jahr quasi begonnen habe, möchte ich ein bisschen Dank aussprechen an alle, die hier zuhören, an alle, die ab und zu auf die Flatter-Button klicken, insbesondere an Leuchti, der, glaube ich, wirklich jede Folge dieser fast 60 Folgen durchgeflattert hat. Ein großes Dankeschön auch an alle, die ab und zu mal einen Kommentar auf speckschau.herrvonspeck.de hinterlassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei seid, wenn ihr vielleicht häufiger mal einen Kommentar hinterlasst. Ich habe nämlich jetzt nach der Sommerpause auch ein paar Änderungen am Konzept hier durchgeführt. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich nehme jetzt anders auf, habe ein anderes Konzept für die Episoden. Und vielleicht teilt ihr mir einfach mal mit, ob euch das gefällt, ob sich die Arbeit für mich hier lohnt oder ob ich auch einfach weiterhin in mein Handy quatschen kann und vorbereitet und ihr damit auch zufrieden seid. Der Podcast hat außerdem noch keine einzige Rezension bei iTunes. Es würde mich freuen, wenn da jemand mal ein bisschen was reinschreiben würde. Das hilft, glaube ich, beim Finden neuer Hörer ganz gut. Ich habe auch seit einiger Zeit einen Link zu meiner Amazon-Wunschliste auf dem Blog. Ich habe einen PayPal-Button jetzt und ihr könnt mir auf Phonik Zeit spenden. Insbesondere die Amazon-Wunschliste ist, glaube ich, interessant für euch, denn da stehen auch eben Filme und Comics drauf. Und wenn ihr mich dazu bewegen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen oder mir ein bestimmtes Comic anzusehen, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich die habe. Wenn ihr mir die von meiner Amazon-Wunschliste kaufen würdet oder wenn ihr mir auch so vielleicht mal ein Rezensionsexemplar zuschickt oder sowas, dann würde ich mich natürlich auch freuen und ich würde mich dann diesen Dingen, die ihr mir schickt, natürlich auch annehmen. Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass mir dieses vergangene Jahr ziemlich Spaß gemacht hat. Ich habe mit der Speckschau wieder eine ganze Menge gelernt, was ich vorher nicht über Podcasting wusste. Dieses regelmäßige Podcasten, wirklich einmal die Woche eine Folge rauszuhauen, war ein Experiment, was ich vorher, wo ich vorher dachte, das schaffe ich vielleicht gar nicht, wie es mit anderen Podcasts eben auch schon mal gelaufen ist, die ich gemacht habe. Aber es hilft und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe immer mal wieder Kleinigkeiten geändert. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber ich hoffe, die Speckschau ist was, das ihr gerne hört, wo ihr vielleicht euch drauf freut, schon auf den Donnerstagabend. Und ich hoffe, dass ihr auch weiter am Ball bleibt und mithört. Vielleicht lese ich auch noch mal was von euch in den Kommentaren und wir hören uns ansonsten beim nächsten Mal. Macht's gut!
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.